Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Guten Tag, Herr Huber.
Ja, guten Tag, Herr Lüthi. Ist noch gut, treffen wir uns vor Mittag, weil die anderen zwei gehen ja dann wieder in die Mittagspause und machen Schweizerdeutsch, oder?
Ja, habe allerdings schon einige Zeit nichts mehr von Ihnen gehört. Ich hoffe, sind die schon im Osterhasenschock oder was ist das?
Die sind dann auf dem Berg beim Toten Mückerli.
Jetzt müssen Sie mir sogar als Schweizer helfen. Ich kenne diesen Ausdruck, aber was ist das genau?
Das ist die Geschichte von zwei Männern, die eine Leiche in den Berg herauftragen sollten zur Bestattung. Und da treffen sie auf das Totenmückchen. Totenmückerli, das ist eine spannende Geschichte. Müssen Sie mal angeben.
Von wem ist das? Wissen Sie das? Das ist doch auch ein Mani Matter, oder was ist das?
Ich muss nachgucken, ich weiß nicht, ob Franz Hohler oder...
Ah ja, das könnte Hohler sein, genau.
Bin ich nicht ganz sicher.
Naja.
Ich werde das aber dann in den Shownotes noch erwähnen.
Gut.
Einfach, dass es noch gesagt ist. Ah, ich sehe da haben Sie noch eine Bildungslücke.
Ich bin kein wirklicher Urschweizer. Also das fällt mir jetzt gerade so Weihnachts- und Silvesterzeit und Fasnacht und so weiter, fällt mir das wieder enorm auf, dass ich bei diversen Gebräuchen finde, okay, auch schon gesehen, aber keine Ahnung, wo das herkommt. Kommen wir zur heutigen Folge, die ist ja auch ganz ruhig.
Die ist ziemlich ruhig. Also es kommen da einzelne Wörter vor, aber die ist doch sehr ruhig, hä?
Ja, also sie spielt ja immerhin in irgendeinem Gewölbe eines Schlosses.
Oder Berg oder so, das ist noch nicht ganz klar. Das war die Folge, die ich von Anfang an nie fertig geguckt hatte.
Dann lassen Sie uns später darüber reden, weil wir wollen nicht unsere Hörer jetzt schon demotivieren.
Also Sie meinen, ich soll positiv bleiben oder so?
Also zuerst schauen wir uns das ganz neutral an und dann geben wir unsere Meinung ab.
Okay, ich bin ganz neutral.
Gut, aber wir müssen vielleicht den Hörern noch sagen, die vielleicht neu eingestiegen sind oder sowas, was wir hier überhaupt machen. Wir sind vom Institut für Abfallzertifizierung und wir haben einen Antrag bekommen von Frau Hintermann. Sie fand, dass die Netflix-Serie Love, Death and Robots als abfallzertifiziert werden muss. Und wir gehen jetzt durch die einzelnen Folgen durch und besprechen die. Und entscheiden bei jeder, ist das Abfall oder nicht, also ist es sehenswert oder nicht. Und am Schluss werden wir ein Resümee ziehen über alle Folgen und dann entscheiden, ob die ganze Serie sehenswert ist oder nicht.
Da haben Sie aber sehr schön zusammengefasst, Herr Lüthi.
Vielen Dank. Also, in der heutigen Folge geht's um den Seelenfänger oder Sucker of Souls.
Also, ich finde den englischen Titel besser.
Ich finde beide bescheuert.
Okay.
Ich habe es nicht begriffen, was das mit der Handlung zu tun hat. Aber über das können wir später reden. Als erstes ist mir mal aufgefallen, weil Sie haben mich ja letztes Mal darauf aufmerksam gemacht, dass diese Zeichen, die da am Anfang so wie in einem Spielsalon.
So einem Spielautomat.
Ja. Und da habe ich dieses Mal extra darauf geachtet. Das war dieses Mal das Zeichen Geist, Kreuz und Totenkopf.
War das nicht Katze?
Oder eine Katze? Ich fand so am Anfang, als ich mich vertieft in diese Folge reingearbeitet habe, fand ich, naja, was soll denn das? Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ja, das spricht sehr für sich, also ob das eine Geist oder Katze ist, beides würde passen. Der Totenkopf sicher auch und auf das Kreuz kommen wir später.
Das spielt dann irgendwann noch eine Rolle.
Also, die erste Szene, die ist schon ziemlich verwirrend, weil die Kamera schweift durch ein halb zerfallenes dunkles Gewölbe. Einige schwarze Katzen scheuchen auf und beobachten die Umgebung. Einige blutbespritzte Männer flüchten durch diese Gänge und ein großer Mann fragt, Doktor, was war das? Der kleine und ältere Mann entgegnet, dass er es nicht wisse. Der kleine Mann stürzt, der große Mann stoppt und hilft ihm wieder auf die Beine und findet, im Ernst, Herr Doktor, schneller können Sie nicht laufen? Der alte Mann verneint. Der Große findet, dass es den Doktor als erstes erwischen wird. Die beiden rennen weiter. Es ist ein Fauchen zu hören. Der große Mann zückt die Waffe und schießt zurück in den dunklen Gang.
Genau.
Und dann kommt eine total andere Szene und ich habe es total nicht kapiert, was die erste Szene mit der zweiten Szene zu tun hat.
Ich kann Ihnen das sagen.
Ja, später, wenn ich das Ganze gesehen habe, ist mir das auch klar, aber ich fand das total doofer Einstieg.
Nein, das ist kein doofer Einstieg. Der Film wurde falsch geschnitten.
Okay, das ist auch eine gute Erklärung.
Da ist irgendwas in der Mitte an den Anfang gesetzt worden. Also da hat der Cutter irgendwas falsch gemacht. War so mein Eindruck.
Weil ich dachte, die erste Szene, wie sie da durch diese Gänge springen, wenn dort wenigstens dann der Text gekommen wäre, so 5 Stunden zuvor oder irgend sowas, dann wüsste ich, okay, jetzt gehen wir zurück und dann wird die ganze Story erklärt, wie sie zu diesem Rennen kommen. Aber das stand nirgends.
Nee.
Also in der nächsten Szene hört man den großen Mann frustriert fragen, haben wir danach gesucht, Doktor? Also sie stehen in einem Raum. Der Doktor wirft einige Mauersteine um und schaut in eine Höhle, eine Art Höhle oder einen Raum hinter dieser Mauer. Irgendwie ist dieser Raum zugemauert und Mauer wurde umgekippt von diesem älteren Mann. Er sagt, wir haben unser Ziel vielleicht erreicht, Mr. Flynn. Könnten Sie wenigstens Begeisterung vortäuschen?
Genau.
Und dieser Flynn entgegnet, Söldner sind wie Noten. Begeisterung vortäuschen kostet extra. Dabei füllt er ein Kreuzworträtsel aus. Sehr gelangweilt.
Und dann kommt irgendwann noch der Assistent ins Spiel.
Ja, Simon.
Der sitzt am Computer und dann ruft ihn der Professor, ich brauche deine Hilfe. Und weil er hat eine Tafel mit Hieroglyphen gefunden, die dann der junge Assistent selbstverständlich viel besser als der Professor entziffern kann. Und er sagt dann irgendwann eben, das ist der Sucker of Soul, oder? Oder habe ich da was ausgelassen?
Ich schaue jetzt gerade auf meine Notizen, wo sie jetzt genau sind.
Es sind immer noch bei der Höhle, die er gefunden hat, und da lag doch eine Tafel mit Zeichen drauf. Und der junge Assistent hat die dann entziffert.
Ja, also er übersetzt, begraben liegt hier der Verzehrer von Kindern, der dunkle Prinz, der Seelensauger.
Ja.
Ja, nicht sehr aussagekräftig, aber ja, okay.
Haben wir schon überall gesehen, jeden Film, das über Ägypten war. Ja, das war überall. Da liegt irgendwie eine unheimliche Gestalt.
Flynn sagt nachher was ich genau auch dachte, weil er sagt, der Sauger, ja, klar. Also er nimmt das nicht ganz ernst.
Er hat sich da sehr gut vorbereitet, oder? Auf das, was sie ausgraben wollten.
Wer hat sich gut vorbereitet?
Der Professor.
Sie meinen, er hat sich nicht sehr gut vorbereitet, weil er nicht wusste,
was da liegt, ja?
Mag sein, ja.
Sie suchen zwar irgendwas, aber sie wissen nicht was.
Ja, aber später weiß er ja sehr genau, was sie da ausgegraben haben. Also, so schlecht vorbereitet ist er wahrscheinlich nicht.
Aber er hat ja nicht erwartet, dass er es findet.
Also, plötzlich hört man über Funk eine Stimme. Boss, wie geht es voran? Und Flynn funkt zurück. Langsam, wir sind seit über einer Stunde in diesem verschissenen Grab. Und dann sieht man den Mann, der da eben über Funk gefunkt hat. Und er findet, er soll sich sputen, ich friere mir hier echt den Arsch ab. Also er, da meinen sie den Doktor, also diesen älteren Mann.
Wehant, Dr. Wehant heißt er.
Und dabei macht dieser dicke Mann, stellt noch eine Büchse Thunfisch auf den Boden, die von einer Katze interessiert beobachtet wird und die kommt heran und frisst aus dieser Dose.
Ich dachte, es waren Heringe.
Oder Heringe.
Aber wir sind ja auch demokratisch, wir können ja das offen lassen.
Irgendwas Fischiges auf jeden Fall.
Wir können ja am Schluss eine Abstimmung machen unter den Hörern, ob es jetzt Ton oder Heringe sind.
Sind wir so langweilig? Also Flynn antwortet dann eben auf den Funkspruch, ich werde ihm die Nachricht übermitteln, Mikey. Und damit wissen wir, wie der dicke Mann heißt, nämlich Mikey. Und in diesem Moment rennt der Doktor vorbei und ruft, ich brauche die restliche Ausrüstung sofort. Und Flynn antwortet stöhnend und gelangweilt, okay, Doc.
In der Zeit ist natürlich der Assistent, kriecht da in die Öffnung mit der Lampe und macht dann irgendwie so Pausen von den Hieroglyphen, die auf der Tafel sind. Und je länger er mit den Hieroglyphen arbeitet, desto weniger leuchtet die Lampe. Sie setzt dann aus, er schüttelt sie an und dann kommt der erste spannende Teil, nach der Langeweile von Flynn, kommen irgendwelche Haare von der Decke runter.
Was irgendwo sehr komisch aussieht. Und die Kamera geht nachher so diesen Haaren entlang hoch und dann sieht man einen Kopf eines komischen Wesens, das von der Decke hängt. mit glühend roten Augen, das furchtbar faucht.
In dem Moment rennt der Assistent aus der Höhle schreiend und dann kommen die beliebtesten Wörter von Flynn. Scheiße, und was verfickt ist das nochmal? Das kommt ein paar Mal vor und dann kommt plötzlich das Wesen aus der Höhle. Der Assistent stürzt und versucht sich mit den Füßen abzustoßen, aber das Monster öffnet sein Maul und schlägt das in seine Halsschlagader.
Das Blut spritzt in alle Richtungen. Der Doktor und Flynn nehmen das Wesen ins Visier mit ihren Waffen.
Also nur der Flynn.
Ah ja, nur der Flynn, genau. Er hat aber das Problem, auf dieses Wesen zu schießen, weil das Wesen hält so den Jungen vor sich, wo er sich da festgebissen hat. Aber plötzlich stellt sich das Wesen auf und hält den Jungen da in der rechten Hand und reißt ihm den Kopf ab. Mit der Hand. Also irgendwie, das ging sehr schnell. Weil er hält ihn mit der einen Hand so in der Luft und mit der anderen Hand, die zu einem Schwert wird, und dann hackt er ihm durch den Kopf von oben nach unten durch. Ja, und das finde ich eine ganz lustige Szene. Also es ist widerlich, aber es ist lustig gezeichnet, weil zuerst fällt die Haut rechts und links weg, dann sieht man den Schädel, der ist auch gespalten, dann fliegt der rechts und links weg, dann fliegen die Augen rechts und links weg und dann fliegt das Hirn, das auch geteilt ist, rechts und links weg und dann ist eben kein Kopf mehr da, sondern nur noch der Körper von Simon. Das enorm spritzt, und zwar mit enorm meine ich wirklich enorm. Es ist absolut unmöglich, dass so viel Blut in einem Körper drin ist, weil das spritzt während Minuten Fontänen hoch, die fünfmal größer sind als dieser Körper.
Und es spritzt 10 Meter weit, weil in dem Moment werden der Professor und Flynn mit Blut bespritzt.
Ja, und nicht nur bespritzt, überströmt.
Überströmt, genau. Das Monster, das ja ein bisschen, sagen wir, hager war, so ein bisschen eingefallen, füllt sich dann wieder mit Lebenskraft und füllt den ganzen Körper auf.
Wie wenn die Muskeln irgendwie wachsen würden, hat das ausgesehen.
Vielleicht hat er Botox genommen, ich weiß nicht.
Simon ist eigentlich ein Codewort für Botox.
Könnte sein.
Auf jeden Fall lässt er dann irgendwann Simon eben fallen. Der halbe Schädel von Simon rollt so über den Boden weg.
Und da hat es einen Fehler drin, weil der Schädel wurde ja vertikal gespalten. Aber die Schädelplatte rollte dann einzeln über den Boden.
Es ist aber nur der halbe Schädel, der da weg ist. Das funktioniert schon.
Ja, aber die Schädelplatte war ja dann horizontal.
Nee, es ist genau der halbe Schädel.
Okay, müssen wir mal gucken.
Was ich aber trotzdem komisch fand, weil der fiel ja vorher zu Boden. Wieso rollt jetzt dieser halbe Schädel davon? Weil das Wesen hat sich ja nicht wirklich irgendwie groß bewegt.
Bevor ich jetzt sage, das ist Komik, nicht mal ich habe das verstanden.
Ah, okay. Gut, wir sind uns einig, wir haben es nicht verstanden.
Nee. Dann setzen die beiden zur Flucht an.
Da kommt noch so ein ganz komischer Dialog, währenddem, dass sie wegrennen. Also Flynn funkt zu Mikey und findet, habt ihr Waffen vorbereitet, eben wir sind auf der Flucht. Und dann antwortet Mikey, hat der Doktor und der Junge euch angemacht? Und dann sieht man Gary, das ist eine Frau, die auch in diesem Funkdings da mitspielt. Die findet, ja, der Junge hat den Flynn ja mit großen Augen angeschaut. Also so, es hat irgendwas Homoerotisches wird dort unterstellt. Und ich fand, was? Zuerst dachte ich, das ist ein Übersetzungsfehler, aber im Englischen ist es genauso.
Genauso komisch.
Was hat das jetzt Homoerotisches da drin? Naja.
Ich weiß auch nicht, der Mike ist auch nicht der Hellste, oder?
Nee, der ist schon ein bisschen doof. Also das ist so ein riesiges Mensch, irgendwie so, ja, leicht Dummy.
Mhm. Und hier auch wieder so eine leicht verrückte Frau, die in eine Männerrolle schlüpft, auch hier crazy.
Wir sehen dann später noch, wie mad das diese Frau ist, also diese Gary. Na, auf jeden Fall rennen dann der Doktor und Flynn wieder durch die Gänge und versuchen zu flüchten. Und irgendwann findet der Flynn festhalten Doc und springt so über, auch das fand ich sehr komisch, weil der weitere Gang ist 4 Meter tiefer, etwa. Mhm. Und ich fand, also haben Sie das begriffen, was diese Architektur soll?
Nee, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Sie da hingegangen sind, da müsste ja mindestens eine Leiter dastehen.
Ja, also wahrscheinlich sind sie nicht diesen Weg reingekommen, weil dann müsste eine Leiter dastehen. Oder eben Wichser.
Vielleicht hatten sie einen Düsenrucksack oder sowas.
Die springen auf jeden Fall diese Mauer runter und fallen natürlich unten um, weil es doch relativ hoch. Flynn steht auf und sagt erstaunt, oh. Und der Doktor ruft, scheiße. Und man sieht das Wesen wieder von der Decke hängen, von dem sie vorher geflüchtet sind.
Mhm.
Der Doktor klammert sich ängstlich an Flynn und schreit Dracula. Ich hätte nicht erwartet, ihn mal live zu sehen. Flynn schaut auf das Wesen und schreit, wieso denn auch? Wir sitzen ganz tief in der Scheiße.
Mhm.
Flynn versucht zu schießen und trifft auch mit einer Kugel das Wesen in den Mund. Und das fand ich auch so eine noch witzige Zeichnung, weil man sieht so den Mund, der offen ist, und die Kugel geht in den Rachen. Die Kamera folgt dieser Kugel durch die Speiseröhre runter in den Magen.
Mhm.
Dort hatte einfach ein Zeichner zu viel Zeit. Naja, das Wesen packt Flynn und hebt ihn in die Höhe und schaut ihn mit bösen roten Augen an.
Und spricht das erste Mal. Sagt dann irgendwas Mysteriöses. Der Flynn natürlich in seiner Coolness sagt, was hat er gesagt zum Doktor. Und er kann das natürlich super übersetzen.
Flynn sei ein Krieger.
Genau.
Was natürlich Flynn ehrt, irgendwo.
Ja, und dann nimmt er sein sein Messer hervor, nicht das Taschenmesser.
Ja, sein Riesenmesser.
Ähnlich wie beim Crocodile Dundee und schlägt da auf die Fratze des Monsters. Und der Professor sagt dann, sei stolz, dass er einem Krieger das lebendig pulsierende Herz zur Brust herausreißen kann. Das war so die Übersetzung.
Schon, aber er hat auch noch gesagt, dass er sich freut, ihr schlagendes Herz zu fressen.
Das macht man ja meistens am Gegner, um seine Kräfte zu bekommen.
Das Wesen öffnet dann sein riesiges Maul und will eigentlich Flynn den Kopf abreißen. Doch plötzlich hält es inne.
Dann macht es Miau.
Und seelenruhig läuft eine Katze vorbei.
Das Wesen lässt Flynn los. Er stürzt zu Boden. Bricht sich aber nichts. Und dann sagt der Professor, der Dracula hat Angst vor Katzen.
Weil das Fleisch fängt an zu brennen, wenn er die Katze berührt.
Und die Ureinwohner, diese Monster mit den Katzen gequält haben. Die haben die gefangen gehalten und Katzen hineingelassen.
Hunderte von Katzen, wurde da gesagt.
Hunderte, ja, genau. Sind das eigentlich die gleichen Katzen wie da?
Bei Robert.
Ja.
Mag sein, also sie sind gleich mächtig auf jeden Fall.
Ja, genau. Das könnte auch sein, dass die den Platz gewechselt hatten.
Oder meinen sie einfach, die Zeichner, denen ist nichts Gescheites eingefallen, darum haben sie einfach aus den anderen Folgen geklaut.
Wissen Sie, wie man dem sagt?
Klauen.
Nee, Copy-Paste.
Sehr schlechtes Copy-Paste.
Gut, es gibt ja auch Filter heutzutage.
Also. Naja, also Flynn packt dann die Katze und hält sie in Richtung des Wesens. Und das Wesen flüchtet und verkriecht sich in einer schmalen Öffnung in der Wand. Flynn findet, nun, er ist nicht der einzige Mann, der wegen Muschis Ärger gekriegt hat. Was ich einen unheimlich geistreichen Dialog finde. Naja, ist in Englisch genauso beschissen.
Haben Sie eine Sprache gefunden, wo es nicht zu beschissen war?
Ich spreche nicht so viele Sprachen. Ich habe es in Französisch, in Englisch und in Deutsch angehört. Und es ist überall, naja.
Gleich.
Ja. Flynn und der Doktor packen die Leuchtkerzen, die am Boden liegt, und rennen weiter durch den dunklen Gänge. Und dann ist diese Szene eigentlich vorbei.
Und irgendwann komme ich nochmal zurück zum Anfang. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo der Anfang herausgeschnitten wurde. Bei welcher Fluchtsequenz?
Sie rennt ja mehrfach durch diese Räume durch. Eigentlich dauernd.
Entweder fluchend, dauernd, schießend oder was auch immer. Also drei Dinge braucht der Mann. Fluchen, rennen, schießen.
Ja. In der nächsten Szene sieht man, wie Gary und Mikey mit gezückter Waffe auf den Eingang zielen, in dem Raum, wo sie sich befinden. Und Gary fragt, meinst du, sie wurden aufgehalten? Mickey antwortet stöhnend, ich weiß es nicht, Gary. Doch plötzlich hören sie etwas. Und Flynn hat den Doktor Huckepack genommen und rennt weiterhin durch die Gänge. Was macht er auch sonst, oder?
Eben.
Und ruft über Funk, Mickey und Gary. Er stürzt mit dem Doktor durch die Türe und fällt hin. macht aber eine geschickte Rolle und hat die Katze in den Händen. Dort hatte ich irgendwie das Gefühl, dort fehlt irgendwas, weil man sieht nicht den Doktor irgendwo, wo ist der plötzlich hin, weil er hatte ihn ja umgepackt und plötzlich hat er die Katze, wo war die Katze denn vorher? Weil er hat ja den Doktor umgepackt genommen und man sieht nie, dass er irgendwie auch noch die Katze mitgetragen hat. Anyway. Er schreit, Türe zu. Mickey schließt die großen holzenen Tore dieses Raumes und verriegelt sie mit einem riesigen Balken.
Also Zahnstocher-like, so etwa 6 Meter mal 30 mal 30 Zentimeter, so.
Das ist für sie ein Zahnstocher?
Mhm.
Ich werde ja nicht wissen, was für sie ein Balken ist. Und er dreht sich dann um und sagt zu Flynn, oh, ihr habt auch eine gefunden, wegen der Katze und so. Und Flynn stellt die Katze auf den Boden, wo sie sich zu einer weiteren Katze gesellt. Und Flynn sagt, die kleine Muschi hat uns das Leben gerettet. Und Gary entgegnet, ja, wir haben Muschis auch schon das Leben gerettet. Und das sagt sie sehr süffisant, hat wieder irgendwas Erotisches, was ich nicht kapiert habe. Und Flynn antwortet, lass den Scheiß. Da draußen ist ein beschissenes Monster und es wollte uns auffressen.
Aber hier einen kleinen Zwischenschnitt. Wenn Flynn das Gleiche sagt, ist das was anderes, als wenn Gary das sagt.
Wieso?
Ja, er darf Witze machen, sie aber nicht.
Ja, aber sie hat es auch anders gesagt. Also er sagt ja alles so irgendwo wütend und so, wie sagt man, holzfällerartig. Also er ist eigentlich so ein riesiger, klobriger, grober irgendwas Mensch. Und sie ist irgendwo ja so eine, eigentlich eine kleine, zierliche Frau, die sehr mad ist. Also irgendwie bescheuert.
In der letzten Folge hat ihnen der Holzfäller besser gefallen.
Ja, das war ein hübscher Mann. Ist Flynn ein hübscher Mann? Also ich finde nicht.
Nee.
Also das ist noch schwierig zu sagen, weil es eine andere Art von Zeichnung. Es ist ja nicht wunderschön gezeichnet, aber auf das kommen wir ja noch. Also Flynn finde ich keine sympathische Figur.
Nee.
Und der letzte, das war noch so, eines der wenigen positiven Geschichten war dieser Bierwerbemensch.
Genau.
Naja, also Gary streicht ihre Finger durch das Blut, das auf dem Arm von Flynn ist und sagt, etwas wollt ihr euch auffressen? Das ist ja mal ein mutiges Modestatement. Ist das der koreanische Doktorand? Hä? Sie fand, das Blut ist so quasi ein Modestatement. Ich fand, oh Gott. Also es ist nicht nur geschmackslos, sondern einfach auch hirnlos. Flynn wendet sich ab und sagt, sehr witzig, Gary, sehr witzig. Und Flynn geht zum Doktor, der auf dem Boden kauert und seinen Kopf festhält. Und wimmert, nein, 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 nein. Flynn hebt ihn auf und mit ausgestrecktem Arm und stellt ihn hin.
Also mit einer Hand, ja.
Wo ich fand, was? Ist jetzt Flynn das Monster? Oder, also das stimmte irgendwie nicht. Er sagt zum Doktor, hören Sie mit dem Jodeln auf und sagen Sie denen, was hinter der Tür ist, weil dieses Ding uns den einzigen Ausgang versperrt. Und der Doktor putzt seelenruhig seine Brille, ja, setzt sie wieder auf und sagt, es ist der Pfähler. Mike antwortet, spioniert der nicht Leute aus? Und Gary sagt abfällig, du meinst ein Späher, du Volltrottel. Und Mike sagt verdutzt, oh klar. Und wendet sich mit den Worten an den Doktor, Doc, da draußen ist also ein Dracula. Das fand ich komisch. Versteht man unter einem Pfähler ein Dracula?
Nee, ein Pfähler ist derjenige, der auf Vampire Jagd macht und sie pfählt.
Ja, also die durchs Herz jagt, irgendwie, die Logik war mir nicht klar.
Hat aber nichts mit Komik zu tun.
Zur Bewertung kommen wir später.
Nee, ich sage jetzt nur von der Logik her, oder? Das ist dann nicht mit Komik zu tun. Ich wiederhole nochmal mein zu frühes Statement. Es ist der Dracula, also der Ur-Dracula.
Betont das ganz massiv.
Der erste seiner Art.
Dann findet Gary, ist das Ihr Ernst? Das ist doch irre, Sie verrückter kleiner Mann. Und Flynn antwortet, das ist wahr, er hat den Assistenten gefressen. Nach einer kurzen Pause fährt er fort, naja, egal. Was gibt unser Arsenal denn her, Gary?
Aber wir müssen noch ein bisschen Einschub machen. Auf deine Aussage, dass er den Assistenten gefressen hat, reagiert kein Schwein.
Nee, das interessiert nicht wirklich.
Wirklich niemand. Sondern sie putzen sich noch ein bisschen das Blut ab und so.
Und dann kommt eigentlich noch eine lustige Szene, also ich fand sie noch...
Die fand ich auch noch witzig.
Flynn fragt eben, also was das Arsenal denn ist, und Gary antwortet, um ehrlich zu sein, wir sind nicht gerade gut ausgestattet. Ich habe kein Feuergefecht mit dem wütenden Vampir erwartet. Da wären 2 Schachteln Munition für die P90er, 4 Magazine für die Knarren, Schrotflinten, alte Kampfkeulen, ein 200 Jahre alter Wein und ein klitzekleines bisschen C4. Währenddem, dass sie das sagt, werden einfach diese Dinge gezeigt.
Sie switchen.
Wie eine Diashow eigentlich.
Genau so.
Das fand ich noch ein Gag irgendwie. Und ich fand auch irgendwo seltsam die Dinge, die sie dabei haben. Also das mit der Munition und den Knarren und so weiter, Schrotflinten. Also schon Schrotflinten finde ich komisch. Für was braucht man, um sich zu schützen, Schrotflinten? Also ich habe keine Ahnung von Jagd. Das braucht man doch auf der Jagd, oder nicht?
Mhm. Ja, für Kleintiere, also Hasen und Enten.
Und dann die alten Kampfkeulen, also es waren so Morgensterne. Nimmt ernsthaft irgendwer, wenn er zu Ausgrabungen geht, Kampfkeulen mit?
Ich überlege mir gerade, ob ich das tun würde.
Für was vor allem?
Ja, weil ich sie vielleicht dabei habe.
Sie meinen so informatikermäßig, because we can.
Ja, genau, das ist doch wie beim Computerspiel. Sammle alles, was du findest.
Ah, okay. So macht das wieder Sinn. Dann macht auch der 2000 Jahre alte Wein Sinn. Weil ich habe mich gefragt, genau. Woher nimmt man einen 2000 Jahre alten Wein?
Das haben sie alles gefunden in den Gängen, als sie da bis zu der Höhle kamen. Das ist so im Computerspiel. In der Ecke findest du was, nehmen sie das bitte ins Inventar, oder?
Also bei den Spielen, die ich spiele, da machen die Dinge, die man einsammelt, noch halbwegs Sinn. Also aber ein 2000 Jahre alter Wein, trinkt Dracula Wein?
Nee, aber könnte vielleicht später eine Rolle spielen.
Also zu Erstaunen führt ja vor allem dieses C4. Das scheint irgendein Sprengstoff zu sein.
Ja, das C4 ist Sprengstoff, ja.
Also Flynn fragt erstaunt, wieso hast du C4, Gary? Gary antwortet, zum Einstürzen. Was ich auch fand, ist irgendwie eine falsche Übersetzung, Sprengstoff, zum Hochjagen. Wäre für mich ein logisches Ding gewesen, einstürzen. Aber es ist im Englischen wirklich auch so. Der Doktor meldet sich aus dem Hintergrund und sagt, das wird nicht reichen, das da draußen ist doch kein Taliban-Terrorist. Das ist eine uralte Macht, sie hat schon ganze Armeen besiegt. Wird dann vom Flynn unterbrochen, das ist keine Hilfe, Doktor.
Und in dem Moment ganze Armeen kommt ein Einblender, auf dem man lodern das Feuer sieht mit aufgepfählten Leichen. Ganze Armeen.
Und dann knallt es aber an die Türen, und zwar erheblich, so dass der Balken, der Mikey da vorgesetzt hat, schon bereits anfängt leicht zu bersten und zu splittern. Mikey ruft, hoffentlich ist das dieser Wichser. Flynn und Gary richten die Waffen auf die Türe. Es knallt nochmal an die Türe. Flynn schaut sich um und ruft, wo ist diese verfickte Katze? Mikey schaut auf einen Balken an der Decke, wo die beiden Katzen sich gerade in ihrem Liebesleben hingeben und ruft, da oben, sie ficken gerade. Und Flynn ruft, das ist ja nicht wahr. Irgendwelche Vorschläge, Doktor, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Und es knallt wieder an die Türe.
Und dann kommt das Arsenal zum Zuge.
Dann sieht man plötzlich das Monster auf der anderen Seite von der Türe, das sich von der Türe entfernt, um Anlauf zu holen. Und in diesem Moment geht die Türe auf und Flynn und Mikey waren das, stehen da und schießen mit Maschinengewehre auf dieses Wesen.
Was das Zeug hält.
Das Wesen ist zwar ein bisschen irritiert und taumelt ein bisschen, aber macht keinen großen Eindruck.
Das Wesen ist ja nackt.
Ja.
Wo sie da wild drauf losballen, treffen sie doch auch das Wesen im Genitalbereich. Und dann rollt irgendwas heraus, keine Ahnung.
Haben Sie begriffen, was das ist?
Nö.
Ich habe es 4-mal angeschaut, habe es immer noch nicht begriffen, habe es dann aufgegeben.
Ja. Nö, keine Ahnung, was das sollte. Spielt ja nachher keine Rolle mehr.
Aber in Großaufnahme wird das gezeigt, sehr schnell, aber in Großaufnahme. Ich fand, was will man mir sagen damit? Nichts. Vorher sieht man noch, wie Gary dieses C4 am Türrahmen befestigt. Das ist vielleicht noch wichtig.
Und sie hat ja auch gefragt, darf ich jetzt, darf ich jetzt?
Also sie ist total aufgeregt.
C4 geil.
C4 geil. Der Doktor breitet so eine Karte auf den Tisch aus.
Sie suchen einen weiteren Ausgang.
Dort sagt er eben, dieses Schloss sei zur Verteidigung und darum muss es noch einen anderen Ausgang geben. Auf jeden Fall geht dann der Doktor so relativ locker zu einer Truhe, wirft die weg, was ich auch fand, der ist jetzt plötzlich kräftig, okay, tritt an die Mauer, die bricht ein und dahinter öffnet sich ein Tunnel.
Und sie machen sich auf zu dem Tunnel, um zu flüchten. In dem Moment holt das Wesen wieder Anlauf, rennt gegen die Türe und zerschmettert diese Türe mit einem Schlag in 1000 Splitter und der dicke, also der Zahnstochenbalken, da 30 auf 30 Zentimeter, zerbirst und das Wesen rutscht in den Raum hinein. Sieht dann mit Erstaunen plötzlich das C4.
Kapiert das auch und auf dem C4 ist auch noch geschrieben, fuck you oder irgend sowas.
Fuck you, ja.
Das Ding blinkt und piepst und dann explodiert's. Und man sieht so in dieser Explosion drin, wie eben dieses Wesen zerfetzt wird. Man sieht Knochen und Schädel. Ich dachte eigentlich, dann ist es fertig. Der Dracula ist ja dann tot.
Aber sie rennen dann durch irgendeinen Gang mit Wasser gefüllt, also so fußknöcheltief. Dann wird Gary plötzlich schneller als alle anderen, weil die dachten auch, jetzt ist fertig, oder? Gary hat mal wieder übertrieben. Hinter ihnen walzt sich die Explosion immer näher an sie heran mit loderndem Feuer. Werden dann eingeholt und liegen da kreuz und quer plötzlich. Sie haben das Ganze natürlich ohne Schramme und alles so überstanden. Und Flynn sagt, es ist immer das Gleiche mit dir, immer das Gleiche. Und sie sagt dann einfach so, lieber ein bisschen mehr, es kann nie zu viel sein. Und dann wird es plötzlich dunkel.
Und Flynn fragt, wohin führt denn dieser Tunnel eigentlich? Sie zünden wieder so eine Magnesiumfackel, also das diese Leuchtkerzen da. Und dann erstrahlt eigentlich ein großer Raum. Also dann sieht man, dass sie eigentlich in einer riesigen Halle drinstehen.
Plötzlich erstrahlt von der Decke überall rote Punkte. Dann kommt von Flynn wieder ein beliebtes Wort, Scheiße.
Dann sieht man eben an der Decke ganz, ganz viele von diesen Draculas, also von diesen Wesen an der Decke hängen.
Das ist aber nicht der Draculas, sondern die Draculas.
Ja, und dann?
Ist fertig.
Dann ist fertig und ich fand dieses Ende eigentlich enttäuschend.
Das war's.
Als ich zum ersten Mal Love, Death and Robots gesehen habe, war das der Zeitpunkt, wo ich das Ganze aus meiner Schaulist gelöscht habe.
Mhm.
Wenn dann nicht Frau Hintermann gekommen wäre und fand, sie will es genau wissen. Und dann habe ich weitergeschaut und das können wir vielleicht auch irgendwie sagen, bereits jetzt schon als Cliffhanger. Gott sei Dank haben wir weitergeschaut. Weil das Schlimmste, liebe Zuhörer, habt ihr hinter euch.
Das ist nur besser und dann muss man vielleicht noch sagen, Wikipedia ist nicht ganz korrekt mit einem blutrünstigen Dämon. Klar ist Dracula ein blutrünstiges Wesen. Aber unter einem Dämon verstehe ich doch etwas anderes als unter einem Vampir.
Hm.
Und auch, dass Katzen den Schwachpunkt sind, haben bei Vampiren auch noch nie. Das ist mindestens eine originelle neue Idee, wenn auch nicht fertig umgesetzt.
Das sind wir doch ehrlich. Es ist einfach geklaut aus den drei Robotern.
Es ist einfach geklaut. Es war gar nichts anderes da. Und das Kreuz haben wir noch vergessen. Irgendwann hat es ein Kreuz im Film.
Hm.
Und zwar dann, wo der Schädel des Assistenten gespalten wurde und das Blut spritzte, dann klebte plötzlich ein blutiges Kreuz an der Decke.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, wo haben Sie denn das Kreuz gesehen oder die Verbindung zu einem mittleren Symbol vom Anfang?
Meine Bewertung. Ich habe sie durchgestrichen, diese Folge. Darum hat das Kreuz gestrichen. Schauen wir noch ein bisschen an, wer da dahinter steckt.
Also gut.
Weil das ist nämlich noch relativ interessant, finde ich.
Ich muss sagen, wenn ich die Liste angeguckt habe, haben doch noch einige gute Leute mitgemacht.
Ja, eben. Und das hat mich eigentlich erstaunt. Also der Autor Christian Cross, naja, keine weiteren Informationen über ihn gefunden. Keine Ahnung, wer das ist. Dann das Drehbuch Philipp Galat, über den haben wir schon in den x-letzten Mal schon darüber gesprochen. Das ist eben der mit Schweden und Produktionsassistent der da Gewerkschaften und so weiter und so fort. Gehen wir nicht weit rein.
Da habe ich jetzt einen Verdacht. Das mit Schweden und mit Gewerkschaftsproblemen, das hat irgendwie ein psychisches Problem hervorgeholt.
Mag sein.
Da habe ich echt einen Verdacht. Aber vielleicht können wir den in den weiteren Folgen, wo er das Drehbuch geschrieben hat, vielleicht noch enthärten oder bestätigen, je nachdem.
Interessant fand ich vor allem, dass Flynn und der Dracula wurden von der gleichen Person gesprochen. Das fand ich noch spannend, als ich das gelesen habe. Und dann habe ich das Ganze auch nochmal in Englisch nochmal genauer gehört. Gut, Dracula sagt ja nicht viel, außer murmelt da irgendwie in seiner komischen Sprache. Aber man hört nicht, dass das die gleiche Stimme ist.
Das ist eine Leistung.
Ja, wurde aber auch von Fred Jesus Gott, wie sagt man dem?
Tattasciore.
Ah, italienisch. Ja, das macht Sinn.
Ja, sì, ja, Tattasciore.
Ich habe immer so mit Englisch probiert. Und er ist ein sehr bekannter Synchronsprecher und hat so Sachen gesprochen wie der Panda-Vater von Kung Fu Panda 1. Und das war eine super schöne Stimme.
Ja.
Er hat mehrfach Samuel Jackson nachvertont. Dachte ich auch, hä? Samuel Jackson hat ja wirklich eine wunderschöne Stimme. Wieso muss der nachvertont werden?
Vielleicht war er heiser.
I don't know. Und noch diverse andere Sachen, also bei Transformer hat er mitgespielt. Also so eine ziemlich bekannte Stimme, also absolut empfehlenswert. Tipp an unsere Hörer, wenn ihr sie anhört, bitte unbedingt auf Englisch. Also Englisch finde ich rein schon von den Stimmen her, das sind nämlich wirklich schöne Stimmen.
Man könnte es so zusammenfassen, jetzt schon, macht die Augen zu und hört den Stimmen zu, in Englisch.
Ja. Allerdings muss ich auch sagen, weil der deutsche Sprecher von Flynn, das war Sven Brieger, der ist ursprünglich Softwareentwickler und Projektmanager. Einige Leute wissen, das bin ich auch. Also vielleicht habe ich noch Chancen.
Ich denke schon.
Und stirbt zuletzt.
Es gibt ja sicher noch eine zweite Serie von Love, Death and Robots. Haben Sie sich schon beworben, Herr Lüthi?
Was, es gibt eine zweite von Love, Death and Robots?
Ja, irgendwann kommt die dann.
Bin gespannt.
Wissen Sie, was mich so sicher macht?
Nee.
Weil den Leuten nichts mehr Neues einfällt.
Ah, ja, das ist eindeutig ein Zeichen, dass da noch was kommt. Nee, jetzt sind wir böse. Also es gibt ja auch gute Folgen noch.
Ja, nicht nur, ich meine Filmwelt allgemein. Was machen die nicht anders als im Moment irgendeine Episode zu einem neuen Film machen, der vor dem Original noch gehandelt hat und so weiter. Also ihre Chancen stehen wirklich gut.
Ja.
Also bewerben.
Maybe. Dann hört man mich bald nicht mehr hier, sondern dann können dann andere Leute über mich reden, was ich für einen Quatsch synchronisiert habe. Also, zurück zu Sven Brieger, weil der hat auch wirklich relativ spannende Sachen synchronisiert. Und ich habe es in letzter Zeit einiges nachgehört, weil ich hören wollte, wie das sonst klingt. Zum Beispiel hat er den Oscar Clemens in Marvels Jessica Jones gespielt. Noch bekannter, er war Roy Wilkinson in Young Sheldon. Also sehr aktuell und ja, eine Stimme, die man einfach kennt. Und der Barkeeper in Lego DC Comics Super Heroes, Aquaman, der Rache des Atlantis. Also das sind alles Sachen, die man wahrscheinlich kennt. Also ich habe sie auf jeden Fall gekannt und die habe ich jetzt mir alle wieder angehört und bin fasziniert, wie unterschiedlich das diese Stimmen immer wieder sehen. Die Leute kennen was.
Und er kommt sogar nochmal in einer Folge in der ganzen Serie von Love, Death and Robots. Er kommt in der Müllhalde.
Dann dieser Doktor wurde von Michael Benjar gesprochen und da haben wir auch in unserer Shownotes ein Bild und ich finde, der sieht aber so anders aus.
Als die Stimme, ja.
Ja. Und der hat auch mitgesprochen bei Deadpool und Reboot und Transformers und so weiter. Also auch ein sehr bekannter Sprecher. Dann Gary wurde gesprochen von Laura Waddell. Er ist eine britische Sprecherin. Also das Bekannteste, sie war die Stimme von Tracy Buxton in Batman. Und dann Mikey ist von
Jonathan Cahill. Sagt mir nicht sehr viel.
Mir auch nicht sehr viel gesagt. Und dann Simon Scott White ist auch relativ bekannt. Also er hat unter anderem in The 70 Show mitgemacht oder Just Shoot Me. Sicher auch jemand, der kein Greenhorn ist beim Besprechen. Da fand ich noch Simon, also die Figur Simon wird ja ganz am Anfang schon zerfetzt und mehr gab es für den nicht.
Aber er hat auch dann bei der Schutzanzüge den Jake gesprochen.
War das auch Scott White?
Mhm.
Ah?
Und kommt dann noch ein paar Mal vor.
Die hatten einfach niemanden und haben einfach schnell gefragt, könntest du, wenn du das andere auch machst, könntest du hier nicht auch gleich? Weil sonst hätte der sich doch für diese Minirolle gar nicht hingegeben. Weil dieses Simon sagt ja gar nicht viel, also das sind vielleicht drei Sätze.
Ja, und schreien.
Ja, schreien. Ja, gut. Also, vielleicht ist das die große Herausforderung.
Ja, was sagen wir jetzt zum Ganzen?
Ja, also von mir ein absolutes Daumen runter. Ich finde die Story weder schlüssig noch interessant noch sonst was. Es sind einfach verschiedene Anspielungen an diverse Geschichten. Der Dialog ist total bescheuert. Also entweder einfach nur Flucherei oder irgendwelche Anspielungen, die, vielleicht bin ich zu blöd, mag sein, aber ich kapiere sie nicht. Ich frage mich die ganze Zeit, was will man mir damit sagen? Ja, also es gibt einfach nichts Gutes in diesem Ding, finde ich.
Also für mich ist nur noch Trash. Ich finde kein einziges positives Argument. Ist falsch zusammengesetzt, falsch geschnitten. Hier von einem Drehbuch und vor einem Autor zu sprechen, ist schon fast frech. Ich muss einfach sagen, in der Comicwelt bei mir ganz klar irgendwie beide Daumen runter. Und liebe Hörer und Hörerinnen, das Schlimmste habt ihr bereits verstanden und wird nur noch besser. In der Comic-Empfehlung, es gibt ja unzählige Comics über Vampire, aber so eine der bekanntesten Figuren ist Vampirella, ist eine leicht bekleidete Vampirin, welche immer im Kampf gegen das Böse ist, ähnlich wie im Film Blade. Und ich habe hier keine Nummer aufgeschrieben, sondern das sind ja so viele Hefte und so, die über Jahrzehnte, also von 1995 hoch bis Jahr 2012 in verschiedenen Versionen erschienen sind.
Aber fanden Sie Vampirella gut?
Sie sah schön aus und ist natürlich sexistisch in ihrem knappen Kleid.
Ja, aber eben, sie war sehr sexy und ich dachte, das ist auch der einzige Grund, wieso das Ding verkauft wird, weil alle diese Lady mit viel zu großen Brüsten und breitem Arsch diesen Latexanzug anschauen wollten.
Genau, ging mir auch so.
Aber ich muss trotzdem sagen, obwohl ich Vampirella keinen guten Comics finde, gegenüber dieser Folge ist Vampirella gut.
Ist fast schon ein Meisterwerk. Also, und so. Ja, also mehr möchte ich hier nicht dazu sagen. Es lohnt sich nicht.
Ja, also liebe Leute, wir sparen euch unheimlich viel Zeit. Schaut euch das Ding nicht an.
Nehmt euch lieber ein Vampirella-Heft und erfreut euch an der Schönheit der leicht bekleideten Frau. Ich glaube, jetzt können wir einen Kaffee trinken gehen, oder?
Und freuen uns auf die nächste Folge, die hoffentlich ein bisschen besser ist. Sonst müssen wir langsam mit Frau Hintermann ein ernsthaftes Wort reden, was sie uns da eingebrockt hat.
Ja, also ich denke, wenn es um Joghurt geht, kann es ja noch besser werden.
Ja, ich bin Laktoseintoleranz. Also für mich ist Joghurt kein Argument.
Gut, dann können wir dann in der nächsten Folge darüber diskutieren. Ich denke, die Idee dazu, also ist sicher besser als das, was wir jetzt angeguckt haben.
Auf jeden Fall origineller. Okay, dann wünsche ich allen Zuhörern viel Spaß und wir gehen ja jetzt noch zum Kaffee.
Wir gehen zum Kaffee. Hoffentlich geht der Automat heute. Auf Wiederhören.
Tschüss.